Herzlich willkommen bei Diversity Spotlights, dem Podcast des Teams Diversity des Gleichstellungsbüros der Universität Heidelberg. In dieser Serie sprechen wir mit unseren InterviewpartnerInnen über die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt und Antidiskriminierung. In dieser Folge sprechen wir mit Jana Espenlaub darüber, was es bedeutet, als erste Person in der Familie zu studieren, über Hürden, Chancen und Unterstützungsmöglichkeiten. Jana Espenlaub arbeitet als Bundeslandkoordinatorin Baden-Württemberg für den Verein arbeiterkind.de und ist selbst Erststudierende. Das Interview führt Evelyn Kutikatu vom Kompetenzzentrum Diversity des Gleichstellungsbüros.
Herzlich willkommen, Jana Espenlaub.
Hallo.
Sie sind Bundeslandkoordinatorin von arbeiterkind.de. Was heißt das genau und worin besteht Ihre Arbeit?
Ja, arbeiterkind.de ist eine gemeinnützige Organisation für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren. Und es engagieren sich bei arbeiterkind.de über 6000 Ehrenamtliche, vor allem in lokalen Gruppen. Und unser Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler aus nicht akademischem Hintergrund zum Studium zu ermutigen, beim Studieneinstieg zu unterstützen, durch Studium hindurch bei allen Fragen zu begleiten bis hin zum Berufseinstieg. Und ich arbeite als Bundeslandkoordinatorin für arbeiterkind.de in Baden-Württemberg. Das bedeutet, ich bin die hauptamtliche Ansprechperson für alle Ehrenamtlichen oder die Fragen haben, sich engagieren wollen. Und meine Aufgabe ist es, möglichst gute Rahmenbedingungen für dieses Ehrenamt zu schaffen. Das bedeutet, die Engagierten zu begleiten, zu qualifizieren durch Workshops. Aber ich gebe auch Sensibilisierungsworkshops an Hochschulen oder bin im Gespräch mit Studienberatungen, mit verschiedenen Akteuren an Hochschulen oder in der Politik, um einfach dafür zu sensibilisieren, welche Situation Studierende der ersten Generation haben, wenn sie an die Hochschule kommen.
Von welcher Anzahl an Studierenden in Deutschland ist denn die Rede, wenn wir von Arbeiterkindern sprechen? Gibt es denn in dem Bereich verlässliche Zahlen?
Ja, vielleicht wäre das die Gelegenheit, einmal sich den Begriff nochmal anzuschauen, Arbeiterkind, weil unsere Organisation heißt arbeiterkind.de. Und wir verwenden den Begriff quasi synonym mit Studierenden nicht akademischer Herkunft, auch wenn es nicht immer klassische Arbeiterkinder sind. Die Gruppe ist in sich schon nochmal differenziert, je nachdem, welchen Bildungsabschluss haben die Eltern, haben sie Abitur gemacht, haben sie eine Ausbildung gemacht, in welchem Bereich arbeiten sie, wie ist die finanzielle Situation. Aber wir machen eben die Erfahrung, dass dadurch, dass die Studierenden die Ersten sind, die in der Familie studieren, dass es auch viele Gemeinsamkeiten untereinander gibt. Und wenn ich das jetzt als Kriterium nehme und sage, wie viele Studierende gibt es denn, deren Eltern nicht studiert haben, dann kann man sich einmal anschauen, dass wir in Deutschland die Situation haben, dass der Bildungsweg ganz stark damit zusammenhängt, mit der sozialen Herkunft. Bei 100 Akademikerkindern schaffen es 74, ein Studium zu beginnen und bei 100 Nicht-Akademiker-Kindern sind es nur 21. Und ich habe mir nochmal angeschaut, wie ist es denn in Baden-Württemberg, in der Sozialerhebung der 21. vom Studierendenwerk wurde da angeführt, wie viele Studierende nicht der ersten Generation gibt es denn an der Uni oder an der Fachhochschule. Und wir haben an der Uni ein Verhältnis von 62% Nicht-Akademiker-Kinder zu 38% Nicht-Akademiker-Kinder. Und an der Hochschule ist das Verhältnis quasi umgekehrt, 42% Akademiker-Kinder zu 58% Nicht-Akademiker-Kinder. Und wenn man das natürlich so pauschal eine Linie darunter setzt, dann kann man sagen, es ist heftig. Aber es unterscheidet sich natürlich nochmal sehr deutlich nach Hochschulform. Und ein relevanter Punkt, den man auch noch sehen müsste, ist, dass wir eine Akademikerquote in der Bevölkerung haben von 18,5% laut dem Statistischen Bundesagentur. Und das bedeutet, dass es sehr viel mehr Nicht-Akademikerkinder in der Bevölkerung gibt und sich damit eigentlich eine kleine Gruppe an Akademikerkindern immer ihren Bildungsweg natürlich an die nachfolgende Generation weitergibt.
Ja, ich habe bei der Vorbereitung auf das Interview kurz überlegt, ob ich sie überhaupt auf ihre persönliche Geschichte ansprechen kann und ob ihnen das vielleicht unangenehm ist und mich danach eigentlich gleich ertappt gefühlt. Ist das Thema soziale, sozioökonomische Herkunft oder Bildungsherkunft insbesondere ein schambesetztes Thema? Und wenn ja, warum ist es nach wie vor so?
Ja, also mich persönlich kann man darauf sehr gut ansprechen. Ich arbeite ja für arbeiterkind.de und ich habe selber auch das Gefühl, dass ich da sehr wenig Schamgefühle habe, was jetzt mein Elternhaus, meine Herkunft angeht. Ich schäme mich nicht dafür, was meine Eltern arbeiten oder tun, aber es ist trotzdem so, dass es ein, ich würde schon sagen, dass es ein schambesetztes Thema ist. Es gibt auch den Begriff der Herkunftsscham und man kann einfach Schamgefühle entwickeln, wenn man in eine Situation kommt, in der man selbst Unterschiede feststellt zu der Gruppe, in die man sich begeben hat. Alle anderen gehen zum Beispiel essen. Man selber ist es nicht gewohnt, in einem Restaurant essen zu gehen. Dann fühlt man sich so etwas unwohl, weiß nicht genau, wie funktioniert das hier oder stellt fest, ich habe gar nicht das Geld dafür. Und wenn man die Erfahrung macht, man kommt in ein Umfeld, in dem man es selber nicht mithalten kann oder es fehlen einem Dinge, um diese Situation wirklich souverän zu bewältigen, dann können Schamgefühle einfach auftauchen, oft auch unbewusst. Das führt dann teilweise auch zu so einer Selbstselektion, dass man sich in bestimmte Situationen gar nicht begibt. Und meine Erfahrung ist, wenn man anfängt, sich damit bewusst auseinanderzusetzen und mit, ich sag mal, halbwegs vernünftigen Menschen darüber spricht, dann können sich diese Schamgefühle sehr gut auch auflösen, weil man versteht, dass es eben unterschiedliche Hintergründe gibt, aus denen Menschen kommen. Aber wenn man darüber relativ wenig spricht und sich eher dann zurückhält, dann kann es sein, dass es sich einfach noch mehr verstärkt.
Sie selbst kommen also aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Können Sie uns von Ihrem persönlichen Lebensweg erzählen? Wussten Sie von Anfang an beispielsweise, dass Sie studieren möchten und auch schon welches Fach?
Also bei mir war relativ früh klar, dass ich studieren würde. Ich würde aber noch einmal vielleicht bei dem Bildungsweg meiner Eltern ansetzen. Das ist nämlich ganz interessant. Mein Vater, er hat Abitur gemacht, aber hat danach eine Ausbildung gemacht. Meine Mutter hatte eine Gymnasialempfehlung, ist aber auf die Realschule gegangen und hat dann auch eine Ausbildung gemacht. Mein Bruder hatte auch eine Gymnasialempfehlung, ist auch auf die Realschule gegangen, aber ist mein kleiner Bruder gewesen. Also ich war die Erste, bei der die Entscheidung anstand. Und ich war wirklich sehr gut schon in der Grundschule von den Leistungen her. Und dann war ich klar, ich komme aufs Gymnasium. Und ich glaube, das ist auch so was Typisches, dass man denkt, also wenn ich, glaube ich, nur so mittelgut gewesen wäre, dann hätte man vielleicht auch überlegt, ob ich auf die Realschule komme. Aber meine Leistungen waren sehr gut, also bin ich aufs Gymnasium gekommen und ich hatte diese verrückte Situation, dass meine Nachbarin auf einer katholischen Privatschule war und meine Eltern davon gehört haben und mich dorthin geschickt haben. Und das heißt, ich war auf einem katholischen privaten Gymnasium mit ganz vielen Akademikerkindern in einem Umfeld, in dem es dann selbstverständlich war, zu studieren und man davon ausgegangen ist, dass die Schülerinnen später studieren würden. Und ich habe mich selbst dann ab der 9. Klasse schon sehr intensiv, teilweise auch im Gegensatz zu meinen Klassenkameradinnen, mit meinen beruflichen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Ich glaube, das lag daran, weil sich mein Bruder früher hat auseinandersetzen müssen und ich eine Freundin hatte auf der Hauptschule, die musste mit 15 dann entscheiden, welchen Beruf sie lernen würde. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, was ich machen möchte, bin in der 10. Klasse zu einem Studieninfotag an die Uni gegangen, als Einzige in meiner Klasse. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss das wirklich gut vorbereiten. Warum? Weil ich eben wusste, dass ich bin die Erste, die diesen Weg gehen wird und meine Eltern werden sich damit nicht gut auskennen, wie dieses System Studium und Uni funktioniert. Und ich habe dann evangelische Theologie und Germanistik studiert und habe mein Studium in Heidelberg angefangen.
Wie haben Sie Ihre Studienzeit denn wahrgenommen? Hatten Sie gefühlt mehr Schwierigkeiten in der Universität und im Studium anzukommen als Mitstudierende aus akademischen Elternhäusern?
Ja, das ist ganz witzig, weil ich würde das genau umgekehrt ausdrücken. Ich würde sagen, ich hatte nicht mehr Schwierigkeiten, aber andere hatten es leichter. Also mir ist das auch erst so am Ende meines Studiums an vielen Stellen aufgegangen. Ja, ich habe das selber nicht als Schwierigkeiten empfunden. Ich bin in der ersten Uniwoche hatte ich eine Kommilitonin gefunden. Wir haben uns ein bisschen angefreundet bei den Begrüßungsveranstaltungen und ich habe zu ihr gesagt, du, es wird jeden Tag eine neue Schwierigkeit auftauchen. Wir werden die jeden Tag lösen. So von der Campus-Card validieren und was man halt so machen muss. Und das war die Haltung, mit der ich da durch das Studium gegangen bin. Und ich habe dann relativ am Ende meines Studiums war ich bei einer Veranstaltung. Ich hatte dann ein Stipendium. Und da ging es darum, eben um, dass man reflektiert, wie war denn so die erste Zeit an der Universität? Und es haben einige erzählt davon, wie ihre Eltern ihnen geholfen haben. Also wie ihre Eltern ihnen geholfen haben bei der Auswahl, an welchem Ort wollen sie studieren, der Bewerbung für den Studiengang, der Wohnungssuche. Die sind mitgegangen, wo man zu der Immatrikulation gehen musste. Und das war unglaublich, was ich da gehört habe, wie viel die Eltern beteiligt waren an diesem Weg. Weil es bei mir so war, dass ich einfach... Also meine Eltern haben mich emotional wirklich unterstützt. Die standen dahinter, das ist auch nicht selbstverständlich. Aber die standen dahinter und fanden gut, was ich gemacht habe. Aber trotzdem habe ich die Dinge einfach alleine und selbstständig gemacht. Und ja, ich habe auch 2 Jahre zwischen Abitur und Immatrikulation gehabt, die quasi für mich auch eine Art von Vorbereitung waren auf das Studium. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, wo ich ausgezogen bin und umgezogen bin und alleine gelebt habe in einer WG und dadurch schon anders auf eigenen Beinen stand. Und ich habe ein Vorstudienjahr gemacht. Ich habe Theologie studiert und habe dann 1 Jahr lang Sprachen gelernt, Altgriechisch und Hebräisch. Und das war natürlich schon mal eine andere Vorbereitung und ein anderer Stand, auf dem ich war, als ich dann ins Studium gekommen bin. Und ich finde das rückblickend auch nicht ganz so ungewöhnlich, weil ich mir selber dadurch einfach die Sicherheit geschaffen habe, das Studium dann auch gut zu bewältigen.
Frau Espenlauf, Sie hatten gerade schon erzählt, dass Sie relativ zu Beginn Ihres Studiums eine Kommilitonin kennengelernt haben. Ist denn dieser Kontakt mit anderen Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern etwas gewesen, was Sie auch aktiv gesucht haben? Beziehungsweise kam das Thema unter Ihren KommilitonInnen auch auf?
Ja, ich finde es eine unglaublich interessante Frage, weil ich erst später festgestellt habe, dass ich mir unbewusst im Studium Freundinnen und Freunde ausgesucht habe, die genauso wie ich die ersten waren, die in ihrer Familie studiert haben. Und ich glaube, dass es gar nicht ungewöhnlich ist, weil man sich tendenziell wahrscheinlich einfach Menschen sucht, die ähnliche Möglichkeiten haben wie man selbst. Zum Beispiel finanzielle Möglichkeiten, ob man in der Mensa ist oder in einem Restaurant oder ob man zu Hause kocht. Und die auch Verständnis dafür aufbringen, wenn man sagt, ja, das kann ich mir jetzt nicht leisten oder das ist mir zu teuer, zum Beispiel allein was so die finanziellen Möglichkeiten angeht. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein Stipendium hatte und da bin ich auch mit vielen Akademikerkindern in Kontakt gewesen, die ja irgendwie einen anderen Hintergrund hatten. Und ich fand das aber eigentlich total interessant und habe da auch versucht, einfach was davon zu lernen und mitzunehmen über deren Lebenswelt, weil ich einfach sehr neugierig war auf diese verschiedenen Welten.
Sie hatten gerade schon erwähnt, dass Ihre Eltern Sie eigentlich immer unterstützt haben, vor allem wahrscheinlich auch emotional unterstützt. Waren Sie während Ihres Studiums auch auf der Suche nach weiterer Unterstützung für Ihren Studienalltag? Hatten Sie zum Beispiel auch schon während des Studiums Kontakt zu arbeiterkind.de, also zu Ihrer späteren Arbeitgeberin?
Also ich hatte während meines Studiums mit arbeiterkind.de noch nicht zu tun. Ich hatte ein Stipendium, was für mich eine wirklich unglaublich große Unterstützung war und mir auch sehr viel Sicherheit darüber gegeben hat, dass ich mit diesem Studium an einem guten Platz bin. Es gibt da ja Veranstaltungen, es gab monatliche Treffen in der Stipendiatengruppe und es gab Seminare und einen Referenten, der ansprechbar war für uns, eine Vertrauensdozentin vor Ort. Das fand ich war eine wirklich sehr große Unterstützung. Und was ich auch hatte und auch sehr genutzt habe, ist ein Netzwerk an Theologen und Theologinnen. Ich hatte ja erzählt, ich hatte dieses Vorstudienjahr gemacht Und ich habe auch in einem Wohnheim gewohnt am Anfang meines Studiums, in dem es eine Referentin gab, die war nur dafür da, die Studierenden zu begleiten im Studieneinstieg. Die hat zum Beispiel meine erste wissenschaftliche Hausarbeit gelesen und hat mir dazu Rückmeldung gegeben und mir dabei geholfen. Und das ist eine Unterstützung, die ich da bekommen habe, zum Beispiel in dem Wohnheim, die wir von arbeiterkind.de auch geben. Und es ist egal, was für ein Label draufsteht, das Wichtige ist einfach, dass man Menschen findet, die einem helfen und dass man merkt, wenn man merkt, ich hab hier Schwierigkeiten und ich weiß es nicht und alle anderen scheinen es zu wissen, egal, dass man trotzdem schaut, okay, wo gibt es denn jemanden, der mir dabei helfen und mich unterstützen könnte. Und die Angebote können halt einfach sehr unterschiedlich sein.
An der Stelle würde ich gern mit Ihnen über das Thema Habitus sprechen. Der Soziologe und Ungleichheitsforscher Pierre Bourdieu hat diesen Begriff ja geprägt und beschreibt Habitus als die Gesamtheit der Umgangsform eines Menschen, aber auch seine Gewohnheiten, Vorlieben und sein Sozialverhalten. Der soziale Habitus ist damit das gemeinsame Handeln von Mitgliedern einer Gruppe. Und dieser Habitus, der unbewusst erlernt und an die nächste Generation weitergegeben wird, markiert also gewissermaßen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Wer dazu gehört, verfügt also automatisch über ein gewisses Kapital. Das muss nicht nur ökonomisches sein, sondern Kapital vor allem in Form von Wissen darüber, welche Spielregeln in einer Welt gelten, wie ich beispielsweise spreche und mich bewegen muss, um Erfolg zu haben. Und natürlich auch die Fähigkeit, dies selbst auch anzuwenden. Die Universität ist ja in dieser Hinsicht auch eine ganz eigene Welt. Wir sprechen vom universitären Habitus. Wie haben Sie die Situation an der Universität erlebt? Gab es das Gefühl, dass Sie fehl am Platz sind und nicht so sehr dazugehören? Also ist Ihnen dieser universitäre Habitus begegnet?
Ja, also mir ist der universitäre Habitus auf jeden Fall begegnet. Ich hatte nicht das Gefühl, fehl am Platz zu sein, auch wenn ich mich damit an manchen Stellen schwer getan habe, was aber wirklich daran lag, dass meine Leistungen gut waren und ich ein Stipendium hatte. Also ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte ich mich sehr gefragt, ob ich hier richtig bin. Ich habe das so erlebt, dass ich einfach gewisse Spielregeln kennengelernt habe und die dann auch erlernt habe. Ich habe beobachtet, wie verhalten sich Menschen und versucht, mich daran anzupassen. Meine Kollegin hat ganz schön mal gesagt, man lernt nicht nur eine Fachsprache, man lernt auch akademisch. Und ein Beispiel dafür ist, dass mir aufgefallen ist in Gesprächen an der Universität, dass man immer wieder referiert auf bestimmte Personen, irgendwelche großen Denker, die irgendwas irgendwann gesagt haben. Und man macht es aber nicht immer so direkt, sondern oftmals in Nebensätzen. So dieses klassische Name-Dropping. Ja, und übrigens noch diese, und das hat ja der auch gesagt, und es ist ja wie bei dem und dem. Und ich habe mich am Anfang da sehr unsicher gefühlt und habe gedacht, ich müsste die alle kennen und alle gelesen haben und das alles wissen. Und ich habe mit der Zeit aber festgestellt, dass das Wissen, was Menschen dann tatsächlich dazu haben, oft gar nicht so arg groß ist und dass ich selber auch solche Gespräche ganz gut steuern kann, wenn ich selbst irgendjemanden gelesen habe oder irgendein Buch kenne, dann kann ich das auf die gleiche Art und Weise anwenden. Dann sage ich nicht, ja, ich habe übrigens dieses Buch gelesen und das steht drin, sondern ich sage das dann in einem Nebensatz und sage, ja, der und der hat da ja auch schon was dazu geschrieben und dann fühlen sich alle anderen doof. Also das ist ja wirklich so ein akademisches Spiel. Und ich finde, ich bin ganz froh, dass ich das für mich so ein bisschen dekonstruieren konnte, relativ bald. Aber man muss es halt wissen. Also man muss es wissen und man muss es irgendwie lernen und verstehen. Und es ist an vielen Stellen, glaube ich, auch unnötig. Man könnte sich über andere Dinge austauschen, als sich da immer so profilieren zu wollen über bestimmte Namen.
Sind solche Beispiele, wie Sie es gerade erwähnt haben, auch etwas, was Ihnen in Ihrer Arbeit oft begegnet? Und geben Sie von Arbeiterkind dann spezielle Unterstützungsangebote an die Studierenden?
Also dieses Thema Fremdheitsgefühle und diese Spielregeln erlernen, das taucht immer wieder auf. Ich glaube, dass da bei arbeiterkind.de wirklich die große Stärke ist, dann in eine Gruppe zu kommen oder in ein Netzwerk zu kommen von Menschen, denen es ähnlich geht und dann auf einmal zu merken, ja, mit mir ist alles in Ordnung und die Welt, in der ich komme, ist einfach anders, als ich sie bisher gekannt habe. Und ich glaube, das ist die größte Stärke. Und wir bieten ja ein Mentoring an, also sowohl auch also für Schülerinnen, Studierende und Studierende. Das heißt, man kann auch eine 1-zu-1-Begleitung haben oder man hat einfach eine Begleitung durch eine Gruppe und kann sich dann darüber auch austauschen. Und ich merke, dass das bei den Besuchen bei den Gruppen, dass es immer wieder Thema ist, solche Beobachtungen, die man macht, die einem fremd sind, dann auch mal anzusprechen und dann erntet man großes Verständnis in der Runde.
Wir im Gleichstellungsbüro wollen dieses Thema auch mehr angehen und bieten dazu in diesem Sommersemester mit einer Lehrenden der FU Berlin ein Seminar an zum Thema Understanding University. Und dieses Seminar spricht genau Studierende an, die eben nicht in einem akademischen Umfeld groß geworden sind und die sich mit dem Habitus, den Spielregeln und der Fachrhetorik der Hochschule beschäftigen möchten. Es geht also im Endeffekt genau um die Entzauberung der Universität als einen exklusiven, irgendwie überhöhten Ort. Geplant ist dabei auch ein Blick hinter die Kulissen, etwa durch Gesprächsrunden mit den ProfessorInnen, dem Prüfungsamt und Sonderforschungsbereichen. Hätten Sie sich in Ihrer Studienzeit für so ein Seminar angemeldet? Ist es etwas, was Studierende aus nicht akademischen Elternhäusern anspricht?
Also dieses Seminar klingt wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube auch ziemlich nützlich. Also es hätte mir wahrscheinlich in meinem eigenen so Entzauberungsprozessen ganz gut geholfen und mich begleitet. Und ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich mich angemeldet hätte, weil es klingt so, als ob es eine extra Veranstaltung ist. Und ich habe sehr auswählen müssen, welche Veranstaltungen ich besuche. Und ich weiß auch, dass ich habe selber länger als die Regelstudienzeit studiert und hatte da sehr viele Möglichkeiten und Freiheiten. Aber ganz viele Studierende der ersten Generation sind wirklich sehr in diese Regelstudienzeit gepresst, was halt vor allem finanzielle Gründe hat. Und man muss sehr gut auswählen, was man an irgendwie extracurricularen Veranstaltungen besucht und ob man überhaupt welche besucht oder sich einfach auf die wirklich notwendigen Veranstaltungen konzentriert, vielleicht auch nebenbei einfach noch einige Stunden die Woche Erwerbsarbeit nachgeht, um das Studium zu finanzieren. Das heißt, es ist immer nicht so einfach, mit diesen Seminaren, die inhaltlich total gut passen, dann wirklich an diese Gruppe von Studierenden ranzukommen. Das ist mir sehr bewusst.
Aber dann wäre es ja auf jeden Fall sinnvoll, das an ein Institut anzuhängen und beispielsweise in den Bereich der überfachlichen Kompetenzen zu verlegen, wofür man dann auch ECTS-Punkte bekommt.
Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Werfen wir einen Blick auf die akademischen Karrieren in Deutschland von Arbeiterkindern. Momentan ist nur etwa jede 10. Professur von einem sogenannten Arbeiterkind besetzt. Das heißt, soziale Herkunft und Bildungserfolg sind in Deutschland nach wie vor eng verknüpft, auch und gerade, wenn es um eine Karriere in der Wissenschaft geht. Die HerausgeberInnen des Bandes vom Arbeiterkind zur Professur Sozialer Aufstieg in der Wissenschaft aus dem Jahr 2020, also ganz aktuell, fassen in ihrer Einleitung empirische Befunde zusammen. Demnach brechen BildungsaufsteigerInnen häufiger ihr Studium ab, machen weniger Auslandserfahrung durch Auslandssemester oder Praktika und sie werden seltener auf Hilfskraftstellen rekrutiert, die als Sozialisationsinstanz den Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere erleichtern können.
Ja, also gerade die Auslandsaufenthalte und auch dieses Arbeiten als studentische Hilfskraft, das sind ja Dinge, die sind nicht unbedingt nötig, um das Studium abzuschließen, so rein nach dieser Studiengangsordnung. Und trotzdem sind sie sehr relevant dafür, wenn man eine wissenschaftliche Karriere anstrebt. Das muss man aber erstmal wissen. Also ich muss erstmal wissen, dass es sinnvoll für mich sein könnte, ins Ausland zu gehen, nicht nur aufgrund der Auslandserfahrung in dem Moment, sondern auch für die Zukunft, für den zukünftigen Beruf. Ich muss wissen, dass es HIWI-Stellen gibt, auf die ich mich bewerben kann. Und ich muss auch den Mut haben, mich dafür zu bewerben. Es ist so, dass wir oft die Erfahrung machen, dass Professorinnen, Professoren ihre HIWIs danach auswählen, wer ihnen vielleicht auffällt in einem Seminar. Und es ist super gut nachvollziehbar. Man hat einen guten Eindruck von einem Studenten oder einer Studentin und denkt sich, ja, mit den könnte ich doch anstellen. Aber das ist gleichzeitig unglaublich problematisch, weil man da natürlich ganz stark danach auswählt, welchen Habitus hat jemand, vielleicht einen ähnlichen wie man selbst, und man traut es demjenigen zu. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, bei den HIWI-Stellen die wirklich offen auszuschreiben und Studierende zu ermutigen, sich dafür zu bewerben, das für sich in Betracht zu ziehen und auch möglichst transparent zu machen, was gehört denn dazu und welchen Nutzen habe ich denn davon, von einer solchen Stelle. Und bei dem Auslandsaufenthalten ist es so, dass ja, Studierende der ersten Generation da oft eine geringere Mobilität haben. Das liegt ganz oft an finanziellen Gründen, dass man nicht weiß, wie kann ich den Auslandsaufenthalt finanzieren und einfach nochmal anders in Nebenjobs, auf Nebenjobs angewiesen ist und darin diesen vielleicht manchmal aus Sorge hat, ich kann diesen Job jetzt nicht aufgeben, um ins Ausland zu gehen. Wenn ich dann zurückkomme, muss ich mir erst einen neuen suchen und hier bin ich eigentlich gerade in einem guten Umfeld, was mir mein Studium mich einigermaßen gut finanziert.
Gerade die Promotions- bzw. die Postdoc-Phase wirkt nach dem Masterstudium oft sehr selektierend und viele Personen verlassen in dieser Phase die Wissenschaft. Gibt es denn hier auch empowernde Netzwerke, die über die Studienzeit hinausgehen, also etwa für promovierende oder habilitierende WissenschaftlerInnen aus nicht-akademischen Familien?
Ja, zum Beispiel arbeiterkind.de. Also wir haben festgestellt, Arbeiterkind sein, das hört nie auf. Und wir haben sowohl ein Berufseinstiegsmentoring, zu dem man sich anmelden kann, was dann einem, wo man gematcht wird mit einer Person, die schon berufserfahren ist, um den Berufseinstieg zu schaffen, also auch außerhalb der Universität. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Gruppe für alle, die promovieren, für einen Austausch untereinander. Und wir kooperieren auch sehr gerne mit anderen Organisationen, Initiativen oder Programmen, die Promovierende ansprechen. Zum Beispiel gibt es in Tübingen jetzt bald ein Mentoring-Angebot für Promotionsinteressierte, die nicht akademischen Hintergrund haben. Und da ist auch die arbeiterkind.de-Gruppe in Tübingen mit involviert und in Kontakt. Außerdem kooperieren wir auch mit den Begabtenförderwerken, weil natürlich hier Stipendien auch ein großer Faktor sein können, dafür dann eine Promotion gut gestalten zu können, weil einem die Finanzierung einfach eine Sicherheit gibt, aber auch das Netzwerk, was man dann haben kann mit anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und ich würde auch jedem empfehlen, der promovieren möchte, sich möglichst früh Unterstützung zu suchen, zu schauen, was ist das nächste Mentoring-Angebot, was es gibt, weil ich bin in Baden-Württemberg jetzt viel rumgekommen und es gibt echt viele. Aber man muss einfach manchmal erst ein bisschen suchen und mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, die den Weg schon gegangen sind, um selber ein klareres Bild davon zu bekommen.
Was mir in Workshops und meiner Arbeit immer wieder begegnet, vermehrt auch seit Beginn der Pandemie tatsächlich, ist der Begriff der Fehlerfreundlichkeit. Damit ist eine Grundhaltung gemeint, die eigene Fehler zulässt und nicht als etwas Verwerfliches darstellt. Beim Beispiel einer vielfaltsensiblen Lehre würde ich zum Beispiel sagen, Hauptsache, sie bemühen sich, in ihren Veranstaltungen gendersensible Sprache zu verwenden. Wenn Fehler passieren, ist es nur eine Möglichkeit, dazuzulernen. Im Studium würde das zum Beispiel bedeuten, ich lasse Zweifel an meiner Studienfachwahl zu. Ist diese Fehlerfreundlichkeit, die ja auch zur Selbstfürsorge gehört, etwas, mit dem Studierende aus nicht-akademischen Familien eher zu kämpfen haben, beziehungsweise etwas, was man sich leisten können muss?
Ja, ich würde sagen, Studierende der ersten Generation stehen da oft unter einem recht hohen Druck, was die eigene Entscheidung für das Studium angeht. Dieses Studium dann auch erfolgreich schaffen zu wollen und schaffen zu müssen. Also wenn man eine Familie hat, die einem sagt, Abitur und Uni muss das denn unbedingt sein, man selbst da sehr isoliert die Entscheidung trifft und dann entsteht da schnell eine sehr, sehr große Angst zu scheitern und einfach ein großer Druck, sowohl sozial als auch möglicherweise finanziell. Wenn ich diesen Studienabschluss jetzt nicht habe, ja, dann stehe ich da. Ich habe dann 3 Jahre umsonst studiert und bin genauso weit wie davor. Und da würde ich sagen, dass dieser Druck natürlich dazu führt, dass man mehr Angst hat, wahrscheinlich Fehler zu machen oder Fehler zuzulassen. Aber genauso auch schon im Kleinen, gerade zu diesem Thema des universitären Habitus, worüber wir schon gesprochen haben. Es braucht einfach Mut und ein gewisses Selbstbewusstsein und das Gefühl, ich bin hier selbstverständlich am richtigen Platz, auch um Fragen zu stellen und ja, das Risiko einzugehen, sich mit einer Frage vielleicht auch zu blamieren. Es ist ja unangenehm, eine Frage zu stellen und alle denken, das wissen wir alle und du alleine weißt es nicht. Ich weiß von einer Studentin, die hat so ein Vokabelheft geführt und hat sich alle Begriffe aufgeschrieben, die sie halt nicht verstanden hat und die dann danach zu Hause nachzuschlagen. Und ja, weil sie es einfach in dem Moment nicht nachfragen wollte und ihr das unangenehm war. Das wäre so ein Thema, was wieder so rückgekoppelt ist an diese Frage nach der Scham.
Auf jeden Fall. Ich würde mit Ihnen noch gerne über das Thema Intersektionalität sprechen, also die Verschränkung von mehreren Dimensionen, wie beispielsweise Gender, kulturelle oder sozioökonomische Herkunft, die auf Ungleichheiten und damit auch auf Diskriminierungspotenziale verstärkend wirken. Ich denke hier an unser letztes Podcast-Interview. Wir hatten die Historikerin Maria Alexopoulou zu Gast. Sie forscht zur Einwanderungsgesellschaft und Rassismus in der deutschen Geschichte und hat im Gespräch aufgezeigt, wie das System Gastarbeit im Zusammenspiel mit benachteiligender Gesetzgebung gegenüber damals sogenannten ausländischen MitbürgerInnen den Arbeitsmarkt dauerhaft nach Herkunft segmentiert hat. Und das hat teilweise Auswirkungen bis heute. Laut dem Statistischen Bundesamt hatten im Jahr 2019 etwa 55% aller Beschäftigten in Reinigungsberufen einen Migrationshintergrund. In der Lagerwirtschaft und in der Lebensmittel- und Genussmittelherstellung jeweils 38%. Und auch in der Altenpflege hatten immerhin noch 30% der Beschäftigten Migrationsgeschichte. Das sind alles eher niedrig bezahlte Branchen, die kaum Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Viele dieser Beschäftigten leben aber seit Jahrzehnten in Deutschland oder sind hier geboren und haben natürlich auch Kinder. Wo setzt arbeiterkind.de hier an? Gibt es spezielle Projekte, um junge Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern, die aus nicht-akademischen Haushalten kommen? Und gleich nochmal eine zweite Frage hinten dran. Welche Bedeutung haben denn in diesem Kontext Role Models, also Vorbilder?
Bei arbeiterkind.de finden hier ja viele unterschiedliche Menschen zusammen, die das eine Merkmal eint, dass es in der Familie ein fehlendes Erfahrungswissen gibt, was das deutsche Bildungssystem angeht. Das bedeutet, dass wir auch viele Engagierte haben, die Migrationshintergrund haben oder auch die keinen haben, aber sie sind trotzdem die Ersten. Also es kann ja verschiedene Gründe haben, warum fehlt das Wissen in der Familie oder warum fehlt die Erfahrung. Das eine ist, ich habe keine Migrationsgeschichte, aber meine Eltern haben nicht studiert oder meine Eltern haben vielleicht in einem anderen Bildungssystem studiert oder in einem anderen Bildungssystem sind sie aufgewachsen. Und ich finde hier, dass diese geteilte Erfahrung, der Erste zu sein in der Familie, egal aus welchen Gründen, oder die Erste zu sein, uns sehr verbindet bei arbeiterkind.de als Community. Das heißt, wir haben da jetzt keine eigenen Projekte für Studierende mit Migrationshintergrund. Es gibt eigene Programme, aber zum Beispiel gibt es das Afrodeutsche Akademikernetzwerk, wo man sich anschließen kann, die sich mehr darauf konzentrieren, auch auf die Migrationsgeschichte. Bei uns ist das entscheidende Kriterium, bin ich der oder die Erste in der Familie, der studiert. Und bei den Gruppen in Baden-Württemberg kann ich auch sagen, es sind sehr gemischte Gruppen mit Studierenden mit ganz unterschiedlichen auch Migrationsgeschichten. Und das finde ich, also es ist wirklich toll, weil es so, ja, weil es vielfältig ist und weil man trotzdem das Gefühl hat, es ist nicht das Entscheidende, sondern wir sitzen hier alle im gleichen Boot und erschließen uns irgendwie diesen Kosmos-Studium. Und als Organisation sind wir als arbeiterkind.de auch da in einem Entwicklungsprozess, weil wir schon ja relativ weiß und deutsch sind, so von den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Und wir wünschen uns auch mehr Kooperation mit migrantischen Selbstorganisationen und wollen da in Zukunft auch verstärkt zusammenarbeiten, um einfach zu sagen, okay, wir finden einfach hier ein gemeinsames Thema, was uns verbindet und an dem wir arbeiten wollen.
Kommen wir zum Schluss noch zum unausweichlichen aktuellen Thema Corona. Wie haben Sie in Ihrer Arbeit das vergangene Jahr erlebt? Welchen Einfluss hatten die Beschränkungen und die digitalen Semester auf die Studierenden, mit denen Sie in Kontakt stehen?
Also Corona, ich glaube, es ist für uns alle eine große Belastung und es ist auch für die Studierenden der ersten Generation eine große Belastung. Also zum einen finanziell, es haben einige ihre Nebenjobs verloren. Manche, die in kleinen Wohnheimzimmern saßen oder halt einfach, wo das Geld ausgegangen ist, sind dann zu Hause im Elternhaus wieder eingezogen. Für einige war es schwierig, überhaupt an der Uni anzukommen, gerade wenn man in so einem Digitalsemester, also wer das erste Semester noch an der Uni unterwegs war, im Wintersemester und im Sommersemester bricht dann schon alles zusammen und man sitzt alleine zu Hause vor seinem Bildschirm. Das ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation, dann wirklich gut anzukommen. Und wir haben dann selbst bei arbeiterkind.de auf digitale Treffen umgestellt. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, das ist eine gute Anlaufstelle. Und wir haben auch viele digitale Angebote gemacht. Ich habe gesehen, dass sich die an einigen Stellen haben wir auf einmal mehr Engagierte als davor. Ich glaube, das liegt daran, weil Menschen letztes Jahr klar geworden ist, wie stark der Bildungsweg damit zusammenhängt mit der sozialen Herkunft. Also allein bei den Schülerinnen und Schülern haben sie ein eigenes Zimmer, um zu lernen. Ja, haben sie Eltern, die sie unterstützen? Haben sie technische Ausstattung oder nicht? Was sicher viele motiviert hat, sich bei arbeiterkind.de auch engagieren zu wollen. Ich habe aber auch einige Engagierte in der Zeit verloren, weil sie einfach unglaublich mit ihrem Studium überfordert waren und mit ihrer finanziellen Situation kaum hinterhergekommen sind. Und ich bin auch gespannt, wie sich das insgesamt, also was man im Nachhinein feststellen wird, wie sich diese Corona-Situation mit den Digitalsemestern am Ende ausgewirkt hat auf die Studienverläufe.
Ja, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich möchte Sie jetzt noch bitten, für mich ein paar Sätze zu vervollständigen. Mhm. Zu Beginn meines Studiums hätte ich gerne gewusst.
Ich hätte gerne gewusst, dass gerade in den Geisteswissenschaften es nicht unbedingt das eine Berufsbild, die eine Berufsbezeichnung gibt, was man danach ist, sondern dass es darum geht, Kompetenzen aufzubauen und man in ganz unterschiedlichen Feldern dann arbeiten kann damit und dass das ganz normal und ganz in Ordnung ist.
Ein erfolgreiches Studium als Arbeiterkind ist möglich, wenn?
Wenn man nachts nicht wach liegen muss und Sorgen hat, wie man seine Miete bezahlt.
Der beste Tipp, den ich jemals für meinen Karriereweg bekommen habe, war?
Von meinen Eltern. Die Frage, wen kennen wir, der das wissen könnte? Also mit Menschen reden und Menschen ansprechen, die man kennt, um Lösungen zu finden.
Liebe Jana Essenlauf, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Danke dir.